Brennpunkt Gefahrenabwehr, der Podcast zu Krisenmanagement und Katastrophenschutz.
Herzlich willkommen zu Brennpunkt Gefahrenabwehr. Mein Name ist Benedikt Groß und gemeinsam mit Claudius Blank, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr München, und mit Wolfgang Schäuble, dem Leiter der Branddirektion München, betrachten wir hier regelmäßig die großen und auch die unerwarteten Zusammenhänge hinter Krisenmanagement und Katastrophenschutz. Schön, dass Sie dabei sind, und los geht's mit einer neuen Folge, und zwar einer Sonderfolge, wie ein Zimmerbrand das Oktoberfest lahmlegt. Ja, Claudius, der 1. Oktober 2025, der war besonders. Wir hatten Oktoberfest in München, aber er war auch darüber hinaus besonders. Wie hat dein Tag begonnen?
Ja, mein Tag hat ungefähr 5 Uhr in der Früh begonnen. Ich muss vielleicht noch vorausschicken, am Vorabend feierte ein Teil der Freiwilligen Feuerwehr München auf dem Oktoberfest. Da gab es längere Diskussionen, ob wir mal alle zusammen, wir sind ja 1300 Mitglieder mit Partnerinnen und Partnern, dann, also ob wir nicht so mal so ein Zelt dann in Beschlag nehmen können. Und diese Idee findet man zwar am Anfang toll, aber ich habe da oft drüber nachgedacht, ob es wirklich sinnvoll ist, dass man die komplette Freiwillige Feuerwehr München auf die Wiesen schickt und dann eben im Bedarfsfall sind dann alle auf der Wiesen feiern miteinander, und man kommt ja dann auch nicht weg. Also das ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie Piepser geht und dann rücke ich von dort aus. Auf alle Fälle kleine Veranstaltung, 130 Personen. Und ich war froh, dass ich um 22 Uhr schon zu Hause war, der Abend recht ruhig, und bin dann um 5 Uhr durch eine Nachricht meines Stadtbrandmeisters aufgeweckt worden. Der ist nämlich alarmiert worden auf einen B3-Person in der Lerchenau. B3-Person heißt Zimmerbrand, Person in Gefahr. Und er hat außergewöhnlicherweise hat er eine Nachricht verschickt, dass hier irgendwas Komisches im Gange wäre. Also es ist eine außergewöhnliche Lage. Und er bittet darum, dass er Verstärkung bekommt. Also dass er nochmal einen Führungsdienst der Freiwilligen Feuerwehr als Verstärkung bekommt. Was schon als Nachricht, also es war eine Sprachnachricht, also man hat schon zwischen den Zeilen rausgehört, dass das sich irgendwas Komisches abspielt. Zur Erläuterung, in München bei der Freiwilligen Feuerwehr wird neben der Abteilung, der örtlich zuständigen Abteilung, in diesem Fall die Abteilung Harthof, beim Einsatzstichwort B3-Person zusätzlich ein Stadtbrandmeister als Führung der Freiwilligen Feuerwehr mit alarmiert. Wir haben 12 Stadtbrandmeister in diesem sogenannten Einsatzführungsdienst Freiwillige Feuerwehr, und der wird zu so einem Schadensereignis zusammen mit der zuständigen Abteilung alarmiert. Dieser war vor Ort zusammen mit seiner Abteilung und hat eben dann diese etwas ominöse Sprachnachricht verschickt. Und daraufhin habe ich mich auch auf dem Weg zur Einsatzstelle gemacht.
Und du kamst dann da an, wahrscheinlich 6 Uhr irgendwas?
Ja, es war kurz nach 5. Und ich kam dort an, es war etwas skurril. Also die Einsatzstelle war nicht so leicht aufzufinden, weil es war ja ein Zimmerbrand gemeldet. Ich fuhr dann an einem brennenden PKW vorbei, die Straße voller Polizei. Und es war mir klar, dass das jetzt nicht die eigentliche Einsatzstelle ist. Und bin dann hinter dem Einsatzleitwagen, den EMB2, also den großen Einsatzleitwagen der Berufsfeuerwehr, dann hinterhergefahren an einem zweiten brennenden Lieferwagen und dachte mir, ja, das ist jetzt auch nicht die Einsatzstelle, ich suche ja immer noch das Haus, und habe dann dort, bin aus dem Auto ausgestiegen und habe mit dem Direktionsdienst und Inspektionsdienst, der sich dann dort an der Kreuzung befand, dann Kontakt aufgenommen. Also schon bei der Abfahrt war irgendwas anders, also neben der Sprachnachricht war auch das kein normaler Feuerwehreinsatz, es war eher, ich würde fast den Begriff sagen, so den Eindruck von einem Kriegsgebiet an allen Straßenecken brennt es.
Und was hast du dann vor Ort für eine Lage vorgefunden? Was wurde dir berichtet?
Man muss dazu sagen, es gibt dieses Stichwort der Lebellage, der lebensbedrohlichen Einsatzlage. Das heißt, Feuerwehr ist toll, es brennt, Feuerwehr kommt. Aber wenn die Feuerwehr selber dann gefährdet wäre durch eben einen Attentäter, durch einen Amokläufer, dann ist es ist eine Labellage, die erst einmal erfordert, die Lage zu checken und vor allen Dingen die Einsatzkräfte in Sicherheit zu bringen. Und das war an dieser Stelle der Fall. Also es kippte ein paar Minuten vorher von einem klassischen Zimmerbrand, von einem Wohnhausbrand in diese Lage um. Und in diesem Moment oder in dieser Situation befand sich die Einsatzleitung der Berufsfeuerwehr gerade in diesem Kippen. Es ist eine lebensbedrohliche Einsatzlage und begann gerade neu dieses Lagebild zu bewerten.
Das heißt, die ersten Einsatzkräfte waren im Haus drin, kamen wieder raus, haben berichtet?
Also im Haus drin war keiner. Im Nachhinein war die Abteilung Harthof, die sind direkt ums Eck, als eine der ersten Kräfte der Feuerwehr vor Ort, nahmen Hilfeschrei wahr, haben den Brand gesehen und haben eine verletzte Person aus dem Haus gerettet und sind dann dort auch von Einsatzkräften der Polizei überrascht worden, die dann auch quasi gleichzeitig dieses Haus gestürmt haben. Und in einer kurzen Abstimmung dort war klar, handelt sich nicht einfach nur so um einen Zimmerbrand oder einen Wohnhausbrand, sondern tatsächlich braut sich da was zusammen. Und als dann klar war, dass dort um das Haus herum Sprengfallen montiert waren und eben auch der Täter dann auch Fahrzeuge in der Umgebung angezündet hat mit Brandsätzen. An der Stelle war dann klar, das ist jetzt nicht mehr eben der klassische Feuerwehreinsatz.
Das heißt, die ersten Einsatzkräfte vor Ort haben reflexartig das getan, wozu sie ausgebildet sind, haben Menschenleben gerettet, waren wieder draußen und mussten dann feststellen, es war wahrscheinlich sehr gefährlich für sie selbst.
Ja, im Nachhinein Respekt vor den Ersten, aber man wacht in der Nacht auf. Also man hat ja nicht als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau den Fokus drauf, was passiert denn mir, sondern man fährt zum Einsatz, will Menschenleben retten und spult dann das Erlernte standardmäßig ab und stellt dann während dem Einsatz fest, Moment, ich bin selber lebensbedrohlich bedroht, ich bin da Sprengfallen ausgesetzt. Einsatzkräfte haben sich da durch die gespannten Drähte da so durchgearbeitet und haben dann erst ein paar Sekunden später festgestellt, dass das tatsächlich auch für sie eine lebensbedrohliche Situation ist und haben sich daraufhin ja auch wieder zurückgezogen. Aber es war tatsächlich dieser Umschaltpunkt sehr, sehr prägnant. Es ist ein Brand, Menschenleben retten und dann hoppla, ich bin selber gefährdet raus. Und dann in Sicherheit bringen und ab dem Moment die Einsatzstelle der Polizei wieder zurück zu übergeben und sich einfach in Sicherheit bringen.
Das ist alles passiert, bevor du erschienen bist, in den wenigen Minuten, die der Einsatz da schon lief. Und dann kommst du an, triffst den Direktionsdienst, den Inspektionsdienst der Berufsfeuerwehr, der ELW2 wird gerade aufgebaut. Was macht der Stadtbrandrat Claudius Blank dann?
Also primär ist meine Funktion, dort die Einsatzleitung der Berufsfeuerwehr zu unterstützen. Das heißt, in der Situation habe ich mich auch angeboten, das Kräftemanagement dort zu übernehmen. Es gab einen Bereitstellungsraum in unmittelbarer Nähe, der definiert wurde. Diesen Bereitstellungsraum haben wir dann auch der zweite Stellvertreter von mir auch mit übernommen in der Führung, sodass wir Struktur in diese, also wir haben einfach Arbeitsaufteilung betrieben, um eine Struktur in diese Einsatzsituation zu bringen. Und erst im zweiten Schritt ist natürlich diese Führung der Freiwilligen Feuerwehr. Das heißt, die zweite Gehirnhälfte arbeitet dann nicht nur, wie kann ich die Einsatzleitung unterstützen, sondern wie kommt die Freiwillige Feuerwehr in dieser Einsatzsituation zum Zuge? Welche Ressourcen haben wir? Wie geht's den Einsatzkräften vor Ort? Müssen wir schon Ablöse zum Beispiel planen oder auch das Thema PSNV, da komme ich dann im späteren nochmal drauf. Das heißt, die zweite Gehirnhälfte arbeitet als Chef der Freiwilligen Feuerwehr und die erste Gehirnhälfte als Unterstützung für die Einsatzleitung.
Ja, Wolfgang, das waren jetzt die ersten Minuten des Tages, des 1. Oktober aus der Perspektive vom Claudius. Wie ist denn der 1. Oktober 2025 bei dir abgelaufen?
Ja, nicht ganz so aufgeregt zunächst mal wie beim Claudius. Die Organisation ist ja so aufgestellt, dass sie quasi zwei höhere Dienste, zwei Branddirektoren an unterschiedlicher Stelle verwendet, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Der eine ist der bereits erwähnte Direktionsdienst, der also eine Vor-Ort-Einsatzleitung macht, aber gleichzeitig auch in der Leitstelle der sogenannte Lagedienst, der sogenannte Lagedienstführer, der die ganze Sache aus der rückwärtigen Sicht beobachtet. Also der kann relativ zügig feststellen, was ist da an Anrufen los, was legt die Polizeieinsatzzentrale quer zu uns oder was legen wir zu der und können da austauschen. Und der ist eigentlich auch immer derjenige, der dann sagt, oh, wir haben einen gewissen Schwellwert erreicht, wir haben eine gewisse Größenordnung erreicht, jetzt melde ich mich beim Chef und dann ruft er an. Und so war es dann auch, so dass ich knapp nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, also so knapp nach 5, bereits auch schon angerufen worden bin und auch hier bereits die Information bekommen hat. Sie hatten mehrere Anrufe, es gab Knall, mehrere Brandstellen. Die Polizei hat eine rote Zone erklärt. Das ist das, was Claudius vorhin mit dieser Labellage gemeint hat. Rote Zone, niemand bewegt sich dort rein. Und das ist jetzt ein bisschen kompliziert ist, weil man eigentlich in ein vollbrennendes Haus nicht mehr löschen kann oder hingehen kann. Gleichzeitig werden aber noch Personen vermisst in diesem Haus. Also damit geht es dann wieder, sage ich mal, da weiß man dann schon, dass vor Ort jetzt ziemlich Druck im Kessel ist, weil hier dieser Abgleich erfolgen muss. Geht's, geht's nicht? Wie viel Risiko will man gehen? Wie viel Risiko lässt die Polizei zu? Ich habe halt dann gesagt, ja, ist okay. Dann ist die Lage ja an und für sich blöderweise stabil eingefroren mit vielen Feuerwehrkräften vor Ort. Dann warte ich erstmal ab, wo ich am besten, sage ich mal, meine Gesamtleitungsfunktion erfüllen kann.
Stichwort viele Einsatzkräfte. Wie groß war denn der Einsatz um die Zeit?
Was ganz spannend ist, wenn man dann die Einsatzprotokollierungen durchliest, man hat relativ früh eben diese Abnormität erkannt. Man hat sehr früh auch viele Anrufe gehabt, dass irgendwas explodiert. Man hat auch sehr früh irgendjemand identifiziert, der da irgendwie durchläuft und angeblich schießt oder Feuerwerk entzündet. Also man hat das relativ früh erkannt. Zum normalen Zimmerbrand mit Personenschaden, so wie Claudius gesagt hat, rücken im Regelfall 2 Löschzüge, die zuständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr, auch in entsprechender Verbindungsleitungsfunktion der Freiwilligen Feuerwehr aus. Das war eigentlich alles schon unterwegs bzw. vor Ort und wahnsinnig schnell, also kurz, also 3-4 Minuten nach dem Angehen dieses Alarms hat man bereits schon die nächste Alarmstufe erhöht aufgrund dieser Lage und das kann man eben in der Leitstelle dadurch sehr gut rausfiltern und das war dann natürlich schon eben mit Direktionsdienst und ELB und dem Kommandanten.
Da sind dann mehr als 2 Löschzüge im Einsatz, sind das 100 Feuerwehrleute oder wie viel sind da auf der Straße?
Es waren dann zum Schluss natürlich mehr als 100, aber der Einsatz hat sich ja noch weiterentwickelt, also es gab Absperrplätze, Absperrbereiche, die Personen hat sich dann verflüchtigt, hat es abgehauen, zum Teil ein bisschen nachverfolgt worden, hat sich dann selbst umgebracht, hatte aber einen Rucksack dabei und irgendwelche auch komischen Dinge an sich hingeschnallt. Also gab es dort den nächsten quasi Abschnitt innerhalb dieses Einsatzes, auch stabil logischerweise, also auch absperren und im Laufe der Zeit dann auch die Frage, ja, der Berufsverkehr setzt ein, in der Nähe ist eine Schule, kann man den Schulweg so aufrechterhalten, müssen Absperrmaßnahmen getroffen werden, was ist, wenn tatsächlich der Mensch, der das veranlasst hat, sich tatsächlich gut mit Sprengstoff auskennt, wie viel Absperrradius brauche ich und was heißt das dann zum Thema Evakuierung von der Wohnhaussiedlung, um die es ja auch ging. Da musste man dann eine Betreuungsstelle einrichten. Da kamen dann sehr viel natürlich vom Rettungsdienst Katastrophenschutzkräfte dazu. All dies muss ja dann dort in dieser Einsatzleitung vor Ort koordiniert werden, sodass das eigentlich schon so eine Zielharmonika ist, sodass zum Schluss sicher 300 Einsatzkräfte dann vor Ort waren.
300 Einsatzkräfte, Herr Claudius. War das denn vor Ort von Anfang an klar, was für einen Radius man zieht und wo man sich in Deckung bringt? Oder ist die Erkenntnis auch so ein bisschen schrittweise gekommen?
Die ist schrittweise und in verschiedenen Wellen gekommen. Wie Wolfgang berichtet hat, ist ja der Täter dann ja auch geflohen. Das heißt, diese rote Zone bewegte sich dann auch noch zu allen Übels. Und es war lange Zeit auch nicht klar, der Fluchtweg des Täters. Dort waren dann ja auch die brennenden Fahrzeuge. an welchen Stellen hat er vielleicht noch was hinterlegt, was gefährlich sein könnte. Das heißt, es waberte, ja, es war zwar stabil, weil sich die Straßen waren abgesperrt, die ersten Brände gelöscht, der PKWs, aber tatsächlich war nicht klar, ob jetzt dieser Bereich tatsächlich nicht noch weiter erweitert werden muss, sodass dann eben auch vor Ort die Zivilbevölkerung aus den Häusern geführt wurden, eben auch die angrenzenden Schulen geschlossen wurden, etc. etc. Sodass wir erstmal vom größtmöglichen Bereich ausging, um die Sicherheit herzustellen, und dann sich aber langsam entlang des Wegs des Täters dann vorgearbeitet hat. Im Mittelpunkt blieb aber immer dieses Wohngebäude, das weiterhin brannte. Tatsächlich dann nur abgeschirmt von zwei provisorisch aufgebauten Wasserwerfern, die dann die Nachbargebäude abgeschirmt haben. Aber das Gebäude brannte weiter und war quasi der Mittelpunkt dieses Absperrbereiches.
Soweit so außergewöhnlich der Einsatz und herausfordernd. Aber der 1. Oktober hat da gerade erst begonnen. Wie ging es denn weiter an dem Tag?
Nee, man hat dann eben sehr schnell festgestellt, dass diese Lage dort in der Lerchenau, so nennt sich dieses Gewand da in München, also dieser Bereich, in sich eine ganz außergewöhnliche Situation ist. Aber wie immer ist es ja dann so, dass sehr spannend die polizeiliche Arbeit ja dann auch neben dieser reinen Schutzfunktion und der klassischen Polizei, die wir kennen, mit der Uniform oder diese SEK-Truppen, die da versuchen, Stabilität zu erzeugen, auch aus den Kriminalisten besteht. Und da wird natürlich rasch versucht, Hintergründe zu bekommen. Die sind auch geliefert worden durch einen Nachbarn des Verursachers, des Täters, und hatten also quasi jetzt so eine Art Absichts- und Bekennerschreiben. Und in dem war dann eben auch ein Punkt erwähnt, der da hieß, und es wird auf euch eine bombige Überraschung auf dem Oktoberfest warten. Das ist natürlich dann eine große Hintergrundfrage gewesen. Das Oktoberfest hat ja immer mal wieder solche Drohanrufe, aber die kann man natürlich vernünftig, also sie müssen dann durchfiltern, und meistens kann man früh und rasch erkennen, dass da gar nichts draus wird. Aber jetzt lag ja da dieser Mensch mit irgendwelchen Drähten und einer Waffe, was sich selber erschossen hat, irgendwo im Gras. Das Haus hat lichterloh gebrannt. Die Autos sind durch Brandsätze gezündet worden. Man hat Knalleffekte gehört gehabt vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Das waren Anrufer, die das geschildert haben, sowohl bei der Polizei wie bei der Feuerwehr in den Notrufen. Man ist über die Sprengfallen gestolpert. Es gab da x solcher Drähte. Die Polizei hat ja da versucht hinzugucken und zu sagen, okay, welche Bereiche sind gesichert und nicht. Und dann ist natürlich irgendwann so gegen 7:30, 8:00 so das Thema aufgekreuzt. Vielleicht versteht er ja wirklich was von Sprengstoff. Und vielleicht ist das dann halt doch ernster zu nehmen. Zumindest kann man es nicht ganz unernst nehmen. Und ab dann ist halt der weitere Ast losgegangen, dass sich Polizeivizepräsident, der Oberbürgermeister, die Kreisverwaltungsreferentin, der Wiesenreferent und auch ich zufällig im Rathaus sowieso zu einem Termin getroffen hätten, also so gegen 8:30, gegen 9:00. Und wo dann eben auch eine Entscheidung her musste, was macht man jetzt? Das Oktoberfest geht gegen 11 Uhr, also hat 11 Uhr einen offiziellen Start, aber ab 9 ist da schon richtig Verkehr, die Bedienungen kommen, der Lieferverkehr läuft, auch Schausteller leben in ihren Wohnwagen auf diesem Gelände. Und was passiert jetzt damit? Und das war dann natürlich die nächste Baustelle, die sich dann begonnen hat, Platz zu schaffen.
Und dann musstet ihr in relativ kurzer Zeit, während schon fast der halbe Tag hinter euch lag, eine Entscheidung treffen, ob das Oktoberfest beginnen kann an dem Tag.
Genau, es ging also ganz konkret darum, kann das Oktoberfest wie üblich starten? Und was macht man neben dem reinen, wir lassen niemand auf das Gelände mit den Menschen, die auf dem Gelände sind, also muss es evakuiert werden? Das war dann die nächste Frage. Auch dort gibt es von der Feuerwehr ein Direktor vom Dienst, also ein Direktionsdienst, der diese Großveranstaltungen betreut, der dann auch in so einem Krisenstab vor Ort sitzt, also nennt sich Koordinierungskreis dann in dem Fall. Und auch hier sind dann die operativen Einsatzmaßnahmen weitergeführt worden, nachdem dann die Entscheidung gefallen ist. So denke ich kurz vor 9, dass man es auf keinen Fall starten lassen kann, ohne sicher zu gehen, dass man tatsächlich die bombige Überraschung nicht erlebt. Und dann ist das schon innerhalb von 10, 15 Minuten Diskussion und Abwägung von Fakten, die dann halt sehr verdichtet dort auch präsentiert werden, ist die Entscheidung gefallen.
Zu dem Zeitpunkt am Morgen war, glaube ich, in der ganzen Stadt jeder, der mit Blaulicht irgendwie zu tun hat, aktiv. Am Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr war Vollalarm. Was bedeutet denn Vollalarm eigentlich?
Also sehr mystisches Wort, der Vollalarm. Es ist eigentlich nichts anderes, dass alle Abteilungen und Sondereinheiten der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert werden und die Fahrzeuge der Abteilungen dann auf also besetzt werden und auf Status 1 gehen. Das heißt, wir haben an diesem Tag dann nochmal über 300 Einsatzkräfte quasi zusätzlich in den Einsatz geschmissen. Neben der Einsatzstelle vor Ort fuhr mein erster Stellvertreter auf die Feuerwache 4, dort zu dem vorher schon genannten Lagedienstführer. Und in diesem Kreis dort, in dieser Gruppe, wurde dann eben diskutiert, wie ist der Kräfteansatz, welche Reserven muss man bilden. Auch das Thema Wachbesetzungen, die Einheiten in der Lerchenau waren ja gebunden, also die Fahrzeuge mussten ja verlassen werden, die bei laufendem Motor standen dann einige Feuerwehrfahrzeuge vor diesem Gebäude, etwas außergewöhnliche Situation. Und wir kümmerten uns quasi um den Kräftenachschub, um für diese zwei Situationen, also einerseits das in der Lerchenau, das Gebäude hat ja noch weiter gebrannt, die Einsatzstelle war noch in der Bearbeitung durch die Polizei, und gleichzeitig dieses Unerwartete auf dem Oktoberfest, also was passiert, es wird da was gefunden, wird da nichts gefunden, auch Thema Zubiegung, also wie verhält sich die Bevölkerung, also die Besucher des Oktoberfestes, und das Ganze wurde zusammen mit dem Lagedienstführer dann besprochen und dann Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert in diesem Vollalarm, um dann für alle Eventualitäten dann auch entsprechend gerüstet zu sein.
Ja, jetzt sind wir am Morgen. Claudius, du bist an der Einsatzstelle, dein Stellvertreter ist im Stab. Wolfgang, du bist mit den Spitzen der Stadt zusammen und ihr seid dabei zu entscheiden, wie es mit dem Tag läuft. Wie steht ihr dann eigentlich in Kontakt? Wie bleibt ihr synchron?
Ja, wir selber müssen an der Ecke gar nicht synchron sein, weil alles, was im Stab arbeitet, hat einen Stabsleiter, der diesen Stab leitet, der steht mit mir in Kontakt ähnlich, und der synchronisiert jetzt auch oder versucht, diese unterschiedlichen Einsatzabschnitte, die ja durchaus groß sind und wieder Unterabschnitte haben, deshalb ja auch vor Ort nochmal quasi diese Direktionsdienste, in ein Gesamtbild zu überführen, hat auch noch gleichzeitig den Rest der Stadt, die läuft ja weiter, der Herzinfarkt läuft weiter, auch die ganz normale Brandmeldeanlage kommt, also all dieser ganze normale Einsatzbetrieb bleibt ja nicht weg, nur weil ein Großeinsatz ist. Und dieser Stab sitzt dann quasi mehr oder weniger an der Koordinierung auf dem Abschnitt in der Lerchenau, auf dem Abschnitt auf dem Oktoberfest, auf der Grundsicherung der Stadt, und baut hier quasi also ein Lagebild auf, sagt auch ungefähr, wie er es angehen will. Und dieser Stabsleiter legt mir das dann dar und wir entscheiden dann quasi, was ist die Absicht der übergeordneten Führung, auf was soll man Wert legen, und dann setzt der das wieder mit den Abschnitten um. Und wir zwei haben in solchen Situationen eigentlich so wenig zu tun wie selten im Jahr.
Claudius, du hast uns in einer der letzten Folgen erzählt, dass du meistens direkt in die Leitstelle einrückst, wenn was Großes passiert. Diesmal war es anders. Wie war das für dich vor Ort?
Ja, endlich mal wieder vor Ort sein. Ja, tatsächlich war es eine spontane Entscheidung, weil ich ja da auch in der Nähe davon wohne. Also tatsächlich auch die nächste Führungskraft, besondere Führungskraft der Freiwilligen Feuerwehr gewesen wäre. Und natürlich auch diese Sekundenentscheidung, dass man es aus der Sprachnachricht raushört, das ist was Besonderes. Und was für mich besondere Einsätze sind, sind insbesondere die Einsätze, in denen Einsatzkräfte persönlich mit dem Leben bedroht sind oder besondere Einsatzsituationen, die belastend sein können. Und das ist für mich dann immer so ein Weckruf, zu sagen, ja, so schön ein Einsatz sein mag, beziehungsweise so groß ein Einsatz sein mag, an der Stelle ist auch Führung wichtig, wo tatsächlich die eigenen Einsatzkräfte Hilfe und Unterstützung brauchen.
Der 1. Oktober ist dann noch weitergelaufen. Wie er ausging, das wollen wir nachher besprechen. Jetzt würde ich an der Stelle gerne mal mit euch mit einigem Abstand auch überlegen, was sind denn die wirklich außergewöhnlichen Aspekte dieses Tages, die euch in Erinnerung geblieben sind?
Also wenn ich anfange, einfach diese rasche Interaktion auch dann aus, sag ich mal, es wird ja dann doch im Zeitstrahl verdichtet. Also die Lage ist erst sehr stabil, dann kommt der nächste Schritt. Also man findet meinetwegen eine Stunde, anderthalb, zwei später, dann wird die Polizei fündig zu diesem Brief, bewertet diesen Brief, legt ihn quer. Da braucht sie ja auch echte Arbeit dazu und macht echte gute Arbeit dazu. Und dann spiegelt sich das dann, sage ich mal, nachdem das so 3,5 Stunden vor sich hingewabert hat, auf einen Höhepunkt zu, den nächsten großen Höhepunkt, weil dann eine echte Grundsatzentscheidung zu treffen ist. Also in diesen großen Einsätzen gibt's immer wieder nach Stunden echte Grundsatzentscheidungen, die dann den Rest des Tages und der Einsatzkräfte bestimmen. Und das fand ich nach wie vor, da finde ich immer wieder eindrucksvoll und bleibt auch hier hängen. Und hatte natürlich auch noch den Umstand, dass ich alle diese Entscheider jetzt unabhängig davon schon zu einem vordefinierten Termin, der mit was völlig anderem zu tun hatte, sowieso im Rathaus aufgehalten haben, sodass das quasi vordefinierten anderen Termin eine ad hoc kleine Krisenmanagementsitzung oder Krisenstabssitzung war. Das ist ja dann nochmal die Ebene über dieser Gefahrenabwehrleitung, die unsere eigenen Kräfte steuert. Die Polizei hat ja auch ihren Führungsstab aufgebaut in der Zwischenzeit. Die ganzen Verbinder sind untereinander in den Stäben gesessen. Und die Spitzenpositionen wiederum dieser Gefahrenabwehr saßen dann halt wieder zusammen mit den politischen Entscheidungsträgern und müssen dann, und das ist ja auch eine Qualität, dann auch dieser übergeordneten Entscheidung auf Grundlage der zugearbeiteten Dinge dann innerhalb kürzester Zeit sagen, ja okay, so geht's jetzt, ist die Absicht der übergeordneten Führung, so geht's weiter für alle. Und das war schon eindrucksvoll und ging auch zügig und mit einem guten Vibe, also im Sinne von konzentriert, unaufgeregt, schon natürlich angespannt, aber insgesamt professionell, wenn man es von außen wahrscheinlich gesehen hätte, dass da 6 Leute zusammenstehen, die sich unterhalten, hätten die wahrscheinlich gar nicht mal so richtig mitgekriegt, um was es gegangen wäre.
Ja, von meiner Seite her, ich würde es als Treppe beschreiben. Wir sind da von der Früh angefangen, dieser B3-Person, dieser Zimmerbrand. Und dann kam immer so eine Treppenstufe mehr und mehr und mehr. Und man hat dann irgendwann schon mal spaßeshalber gesagt, was kommt denn jetzt noch? Und da war noch die Lage am Oktoberfest noch gar nicht bekannt. Aber es war tatsächlich, wir sind da diese Treppe, diese Stufe für Stufe raufmarschiert, sind aber nie irgendwo stehen geblieben. Also es war die Struktur, sowohl an der Einsatzstelle als auch übergreifend, die ist mit dieser Lage mitgewachsen und ist diesen Treppenstufen gefolgt. Und es gab nie irgendwo diesen Abgrund, wo wir dann resigniert haben oder stehen geblieben sind, sondern sind mit der Lage weiter gewachsen. Und das tatsächlich in einer, Wolfgang hat schon ausgedrückt, in einer, also nicht nur im Rathaus, sondern tatsächlich außenrum eine ruhige Abarbeitung, obwohl persönlich, wenn man sich dann abends, als man abends zur Ruhe gekommen ist, haben wir gesagt, was war jetzt das? Also es hat sich so wie ein schlechter Film angefühlt, der dann leider in der Realität wahr geworden ist. Aber es war nie unkontrolliert, sondern es ging kontrolliert die Treppe nach oben.
Entscheidungen unter Unsicherheit. Solche Punkte gab es an dem Tag, glaube ich, mehrfach. Welche waren das denn?
Also natürlich für die Einsatzkräfte vor Ort eine Millisekundenentscheidung. Gehe ich, also setze ich mein eigenes Leben aufs Spiel, ja oder nein? Dann auch das Thema, welche Bereiche müssen gesperrt werden? Gehen wir größer, gehen wir kleiner? Am Ende dann auch sehr, sehr wichtig, wie gehen wir in der Nachbetreuung mit den Einsatzkräften um? Lassen wir das eigentlich so laufen oder bauen wir schon parallel zu diesem Ereignis Strukturen auf, um das Ganze hinten abfangen zu können? Also an vielen Stellen war doch noch so viel Zeit, vor die Lage zu kommen und sich Gedanken zu machen, was machen wir in einer Stunde, was machen wir in zwei Stunden, was machen wir in fünf Tagen. Obwohl die Entscheidungen jeweils immer dann schon sehr gewichtige Entscheidungen war. Für mich persönlich diese Entscheidung, das Oktoberfest zu verschieben. Also es gibt ja aus Münchner Sicht ja kaum eine wichtigere Entscheidung, die man treffen kann oder nicht, aber die nicht aus der hohlen Hand heraus und unvorbereitet und ad hoc getroffen wurde, sondern immer Schritt für Schritt professionell. Und das war das, was aus meiner Sicht von dem Einsatz von diesem gesamten, von diesem Szenario blieb, dieses strukturierte, stabile Vorgehen.
Wolfgang, entscheiden unter Unsicherheit nicht nur für dich selber, für die eigene Organisation, sondern auch in der Abstimmung mit anderen Organisationen. Wie war das für dich?
Ja, zum Glück habe ich mich schon dran gewöhnt. Sagen wir mal, das ist ja ein Teil des Geschäftes auch und ist auch ein Teil der Professionalität, zu wissen, dass man Entscheidungen immer nur unter einem gewissen Vorhersagepotenzial treffen kann. Das ist ja das Paradoxon der Entscheidung. Du musst zum Zeitpunkt entscheiden, wo du nicht weißt, was die Entscheidung dann tatsächlich für Endkonsequenzen hat, weil dann der Rest auch noch irgendwann mal die Folgen der Entscheidung auftauchen. Und danach wüsstest du auch nicht, wie es anders gewesen wäre. Also das ist ja irgendwie das Paradoxon, dass man glaubt, immer eine Entscheidung zu treffen, weil man eine sehr präzise Ahnung hat, was hinterher rauskommt. Das ist ja häufig nicht so. Und in unserem, ich sage jetzt mal, Geschäft, dieses sehr professionellen Krisenmanagements auf unterschiedlichen Ebenen, ist es tatsächlich auch ein Trainings- und ein Mindset-Element, das man sich antrainieren muss, zu sagen, ja, okay, ich habe wie viel Risiko kann ich gehen, um hinterher zu der Entscheidung zu stehen und niemand anderen auch geschädigt zu haben. Also ich muss immer so ein bisschen zwischen, es muss vorwärts gehen, es muss das Leben weitergehen, man muss die Lage im Griff haben, man muss die Lage wegarbeiten und im Ermessen trotzdem verhältnismäßig kleinstmöglichste Eingriffe erfahren. So ist dann auch eben auch diese Entscheidung gefallen. Man verschiebt erstmal den Öffnungszeitpunkt an diesem Tag und nicht, man sagt ab, das wäre ja die leichteste und einfachste Möglichkeit gewesen, hätte viel Zeit gewonnen, aber es war halt genau bewusste Entscheidung, sagt man gänzlich ab oder kriegt man ein Zeitfenster, in dem man verifizieren kann, ob die erste Einschätzung, wir wissen nicht genau, wie gut das da ist mit seinen Sprengstoffkenntnissen, kriegt man eine Einschätzung hin und dann hat man eben erstmal entschieden, nee, okay, das Zeitfenster, ja, so 17 Uhr, also so ein 9 bis 17 Uhr, so einen halben, dreiviertel Arbeitstag, das ist noch rechtzeitig vor der Abendreservierung, also hat dann wieder so eine Ecke zu sagen, okay, an was macht man denn die Wiedereröffnung fest? Muss man sagen, naja, okay, die Abendreservierungen laufen 17:30 Uhr, also muss man gucken, kriegt man das so hin? Und das ist auch eine Abwägung dann dieser Spitzenfunktionäre, Polizeivizepräsident als Polizeieinsatzleiter, Feuerwehreinsatzleiter in Verbindung auch dann mit dem Veranstalter, dem Wirtschaftsreferent zu sagen, ja, oder rüberzugeben, zu sagen an den Abschnittsleiter im Koordinierungskreis von der Feuerwehr, schaut mal, wie lang braucht ihr Vorlauf, dass ihr wieder anlaufen könnt. Naja, so 2 Stunden ungefähr und schafft die Polizei das zu diesem Zeitpunkt schon verifiziert zu haben. Ja, weil sonst klappt es ja nicht mit dem Vorlauf und das geht dann schon auch in relativ kurzer Zeit, dass man solche Lagedarstellungen einholen muss und sich dann entscheiden muss. Und in der Zeit ist man, also bin ich zumindest, gehe ich mal von mir aus, bin ich irgendwie sehr auf dem Funktionsmodus. Also ich koppel mich quasi weitestgehend eigentlich von meiner eigenen Gefühlswelt da ab. Und da geht es mir so ähnlich wie im Claudius. Da reicht am Abend um 21.30 Uhr, als ich dann nach Hause gegangen, hatte ich dann auch gesagt, jetzt für heute reicht es jetzt aber. Das war jetzt also echt auch mal ein sehr stranger Tag. Und erst dann fängt es vielleicht mal an zu arbeiten und kommt meistens dann erst am nächsten Tag, wo man sagt, was war denn das jetzt wieder? Und mein Gott, was denn für eine Aufregung.
Sag mal, Wolfgang, als Chef der Berufsfeuerwehr ist Gefahr dein Geschäft. Die normale Gefahr des Brandeinsatzes ist passiert, musst du für deine eigenen Mitarbeiter organisieren und im Griff haben. Aber der Tag war geprägt von besonderen Gefahren. Wir hatten die Gefahr durch Sprengfallen und wir hatten die abstrakte Gefahr durch die Wiesenbedrohung. Wie fühlt sich denn sowas für sich an und vor allen Dingen, wie kommunizierst du sowas zu anderen?
Also es fühlt sich natürlich deutlich gewichtiger an. Also die anderen Sachen sind einfach routinierter. Die Einschätzungen sind routinierter. Diese Abgleiche des Risikos zu den Erfahrungswerten, was da rausgekommen ist, sind routinierter. Und hier muss man das halt dann besprechen und vernünftig auch versuchen, den politischen Entscheidungsträgern darzulegen. Und dazu nutze ich eigentlich schon eine sehr knappe, einfache, eher, wie soll ich sagen, funktionale Sprache, um auch, sage ich mal, Emotionswelten, die diese Entscheidungen ja für den einzelnen Menschen immer bedeuten, also der steht ja auch unter einem enormen Druck, also um denen auch die Möglichkeit zu geben, möglichst ruhig an diese Sache heranzugehen. Wenn ich jetzt da mich aufgeregt verständige und keine geraden Sätze zusammenbringe und alles Mögliche erzähle, dann ist das nicht die Information, die ich weitergeben möchte mit einem Entscheidungsvorschlag, mit der andere leicht umgehen kann, in eine für ihn noch ungewohntere Situation, in der er quasi die gleiche Erlebniswelt hat wie ich. Er hat eine relativ unsichere Lage, in der er ja auch zu einer Entscheidung gezwungen wird, also eine zu treffen. Und deshalb ist meine Aufgabe dann, diese Situation in sich nicht auch noch anzuheizen. Und also so sehe ich die Aufgabe, meine Aufgabe. Und deshalb bin ich dann eher ruhig, gelassen, funktional. Und deshalb koppel ich mich auch aus meiner eigenen Erlebenswelt ab und schaue, dass ich da so ruhig und klar, unaufgeregt rüberbringen kann, wie nur irgendwie möglich, damit die anderen sich quasi eher auf diese Ebene einschwingen in ihrer Aufgeregtheit und ich nicht die noch befeuere.
Claudius, die Einsatzkräfte haben sich früh morgens in Gefahr begeben, ein brennendes Haus betreten, um Personen zu retten, haben dann schnell gelernt, sie waren selber zusätzlich in besonderer Lebensgefahr, kommen dann aus dem Haus raus, um nur wenig später zu lernen, dass zu dem Zeitpunkt die ganze Stadt in Gefahr sich fühlte. Wie geht's Einsatzkräften danach?
Also tatsächlich war das mit Sicherheit für die ein sehr belastender Einsatz. Und die Aussagen der Einsatzkräfte vor Ort war, jetzt lass uns erstmal nach Hause fahren, zum Gerätehaus, mal duschen, mal umziehen. Der eine oder andere musste ja an dem Tag noch arbeiten, also Projektmanagement oder Projektleiter musste da seine Präsentation abgeben und so weiter. Also es ist wieder der Alltag eingekehrt. Wir haben aber allen Einsatzkräften signalisiert, dass wir schon in eine professionelle Nachbereitung gehen. Dass zumindest das Angebot da ist, wenn ich drüber sprechen will oder wenn ich einfach nicht zurechtkomme, dass ich dann einen Handlauf habe, den ich fassen kann, damit ich da nicht zu Hause nachts um 3 schlaflos bin und weiß nicht, wo ich mich hinwenden kann, sondern dass einfach Betreuung da ist. Und es muss einfach selbstverständlich sein, dass das ist ein außergewöhnliches Ereignis und der Körper und auch der Geist, die gehen mit dem Ereignis nicht einfach so spurlos um, sondern das ist klar, dass das irgendwas bewirkt und dass das eine gewisse Zeit dauert, bis das Ganze wieder verarbeitet ist. Es ist nur dann problematisch, wenn es eben nicht von alleine wieder verschwindet oder verschwinden wir es nie ganz die Erinnerung an diesen Einsatz. Und da bin ich schon sehr stolz, dass wir in München ein sehr dichtes Netz an Nachbetreuungsmöglichkeiten haben. PSNV-Einsatzkräfte, SKB-Team, die dann die Einsatzkräfte so lange begleiten, solange es notwendig ist oder wenn es dann nicht mehr geht, dann am Ende auch in die professionelle Nachbereitung dann überführen.
Jetzt sind wir ja quasi dann am Ende des Einsatzes. Wie ist denn dieser besondere Tag in München geendet und wieder in den Normalzustand gekommen?
Also aus meiner Sicht tatsächlich mit dem Debriefing der ersten Einsatzkräfte, also auch dort war mir wichtig, persönlich zu erscheinen, um einerseits den Dank auszusprechen für den Einsatz und die Dankbarkeit auszusprechen, dass zumindest körperlich keinerlei Schäden aufgetreten sind bei den Einsatzkräften. Und am Ende auch mit einer kurzen Nachbesprechung im Führungskreis, in dem wir den Einsatz einfach nochmal kurz abgesteckt haben. Also ja, nicht irgendwie so stundenlang, sondern tatsächlich, was ist noch nachzubereiten, welche Themen blieben noch offen, was muss man jetzt akut machen. Und am Ende sich auch auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, die Treppe, die ich vorher skizziert habe, die sind wir elegant drauf, wollen wir jetzt aber auch nicht jeden Tag machen.
Wolfgang, auch die Stadt München hat irgendwann aufatmen können. Der Tag hat um 17.30 Uhr dann am Oktoberfest begonnen, nachdem ihr quasi Entwarnung gegeben habt.
Ja, genau. Also sage ich mal, das hat dann echt gut funktioniert. Also darum ist es auch manchmal wichtig, dass man vom Geschäft ein bisschen was versteht, dass man Zeitläufe abschätzen kann, dass man Maßnahmendauer abschätzen kann. Tatsächlich konnte die Polizei bis 15 Uhr, 15.10 Uhr das ganze Oktoberfestgelände absuchen und daher auch wissen, dass da nichts ist. Und konnte der Koordinierungskreis dann auch zusammen mit den Wirten oder den Wirtesprechern und den Schaustellersprechern einen Eröffnungszeitpunkt bekannt geben. Man muss auch wissen, das Oktoberfest ist evakuiert worden. Auch dort sind im Abschnitt eine Betreuungsstelle aufgemacht worden in der Nähe. Auch dort sind 350 Menschen, die sich auf dem Oktoberfest befunden haben und sonst nirgends hingehen konnten. Also Schausteller vor allem untergebracht und betreut worden. Und dann war klar, okay, das muss ja alles wieder anlaufen. Jetzt ist ja niemand mehr da, außer den Gefahrenabwehrkräften. Es war ja Ziel, das Gelände so sicher wie möglich zu haben und es ist am besten, wenn keiner drauf ist. Und dann war klar, okay, es kriegt man hin um 17.30 Uhr und dann ist das auch knapp um 3:30 auch verkündet worden, dass um 17.30 Uhr, also 15.30 Uhr, zwei Stunden vorher, dass das Oktoberfest ganz normal um 17.30 Uhr wieder öffnet. Und dann bin ich auch zum Beispiel dort eine Weile gewesen, um zu schauen, wie sich das anlaufen. Es war dann schon auch beeindruckend, dass zwei Stunden, also 19.30 Uhr war alles wieder ganz normal. Also da hat man überhaupt nichts mehr festgestellt, dass auch nur im Ansatz irgendwas gewesen sein sollte. Während in der Lerchenau das durchaus noch weiterging. Also das Haus hatte die ganze Nacht gebrannt. Also es waren auch Brandwachen da und auch am nächsten Tag. Also kam man jetzt in das Haus rein, Statiker und so weiter. Also der Feuerwehreinsatz der Berufsfeuerwehr, auch in der Zusammenarbeit mit der Polizei, ist dauerhaft noch weitergegangen, hat erst im Laufe des Tages drauf überhaupt erst geendet. Und auch dort wird man natürlich dann jetzt nicht mehr nachts um 3 angerufen, aber auch das wird immer regelmäßig rapportiert, also berichtet und dass man da Bescheid weiß. Weil das Spannende ist ja, in der Spitzenposition fängt ja dann die Arbeit erst richtig an. Dann gibt es Medien, die was wissen wollen. Auch Politiker brauchen eine Nachbereitung und wollen irgendwie einen möglichst ersten Bericht haben, sodass dieses Ereignis bis zum gewissen Grad, also 3, 4, 5 Tage weiter bei mir dann noch lebt, während die anderen bereits schon wieder total bei der Tagesordnung sind, während hier immer noch die Endstücke zusammengesammelt werden. Das ist eigentlich so das Beeindruckendste, dass du denkst, naja, okay, 21.30 Uhr, jetzt gehst du mal heim und dann ist vorbei, von wegen, das geht dann am nächsten Morgen gleich wieder mit einer auf das gleiche Ereignis fixierten, aber völlig anderen Lage wieder weiter.
Und damit sind wir zurück im Alltag. Ja, das war wieder eine Folge des Podcasts Brennpunkt Gefahrenabwehr mit Claudius Blank und Wolfgang Schäuble und mit mir, Benedikt Groß. Diesmal mit einer Sonderfolge und ich danke euch ganz herzlich für diese sehr persönlichen Einblicke auf den besonderen Tag, den 1. Oktober 2025 in München. Ja, wir hoffen, Ihnen hat es auch gefallen und wir konnten Ihnen den einen oder anderen Gedanken schenken, den Sie aus dieser Folge mitnehmen. Wenn Sie Feedback oder Anregungen zu unseren Themen haben, dann senden Sie doch eine Mail an podcast@brennpunkt-gefahrenabwehr.de. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass Sie dabei waren und wir freuen uns auch, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten.
Brennpunkt Gefahrenabwehr, der Podcast zu Krisenmanagement und Katastrophenschutz.